Guck ihn dir an, guck ihn dir an, den Bundesligisten, ja?
Den Dino in der Runde,
ne? Den Dino. Wie du lächelst, du kommst nicht mehr weg mit diesem Lächeln, es geht nicht mehr weg.
Nee, es ist einfach schön, muss ich ehrlich sagen.
Der Dino ist wieder auferstanden, wir sind wie bei Jurassic Park hier quasi.
Kennt ihr das? Also ich war ich will jetzt gar nicht hier so lang quatschen, aber vorm Spiel die Stunde im Stadion, es war so ähnlich wie damals bei Gladbach Relegation, aber diesmal noch mehr Vorfreude, weil weniger Angst, also natürlich jeder HSV-Fan hat Angst. Wenn du ein Streichholz angezündet hättest, wäre das Stadion weggeflogen. Ich habe eine Dreiviertelstunde lang echt Pipi in den Augen gehabt, das war Wahnsinn vorm Spiel. Und dann bin ich am nächsten Morgen wach geworden, nach 4 Stunden Schlaf, hab mir das Video vom Abend vorher angeguckt und hat schon wieder Pipi in den Augen. Also es war einfach Wahnsinn.
Das glaube ich. Und als das Tor für Ulm fällt, da habe ich gedacht, nee.
Also ganz so, Ulm hat den HSV eine halbe Stunde dermaßen hergespielt, dass alles zu spät war. Und Kompliment, die kommen ja auch wieder. Also die Fans, wie die ihre Mannschaft nachher noch gefeiert haben, 3 Viertelstunde nach dem Abpfiff.
Was ich schön fand
richtig stark.
Joe Reichert, dass er noch spielen konnte ein paar Minuten. Der war ja gar nicht fit, aber das hat er ihm noch ermöglicht. Haben wir ja hier vor einem Jahr ungefähr.
Das war sein großes Spiel. Letzte am.
Und was ich toll fand vom Stadionsprecher vom HSV, der hat gesagt, in der 83. Minute bei aller Euphorie, wir steigen gleich auf, aber ihr steigt übrigens so eine Mannschaft ab. Ich fände es schön, wenn wir nochmal einen Applaus für die Ulmer. Da hat das ganze Stadion geklatscht. Also fand ich toll. Ja.
Also das habe ich gelesen, das fand ich auch cool. Habe ich eher gedacht, das kommt vom FC, aber es ging um den HSV. Die Bundesliga ist wieder erstklassig. Fand ich cool. So, das war unser Schweif. Da. Ich würde sagen, die dritte Liga war auch erstklassig, oder? Also, was da geboten wird.
Ach, schöne Grüße übrigens an den coolen Typen, der mir gestern einfach auf der Haupttribüne in Essen. Ey, red mal morgen gut über uns im Podcast. Ich mache mir doch immer über Essen, großer Verein. Aber morgen will ich nur über den HSV reden. Dann sagt er, Moment. Und dann sagt er, dann habe ich irgendwie in der Zeitung gelesen. Dann sagt er, ja, das Spiel ist ja nicht mehr so interessant. Sag ich, ja, wenn ich jetzt einen Stauder hätte. Bumm, stand 2 Minuten später, stand ein eiskaltes Stauder da. Schönes Reparaturseitel, wie man in Bayern sagt.
Konterstauder.
Habe ich auch von Uwe Koschin gestern eine Rose bekommen als Bachelor. Also das war richtig stark gestern.
Ich habe das Foto gesehen von Marc-Nikolai Pfeiffer, glaube ich, bei LinkedIn oder sowas, dass die Rosen verteilt haben, die Geschäftsführung.
Da. Genau, und dann hat Olli Forster so runtergegeben, hat gefasst, dass mit der Rose, hat Uwe Koschin hat gesagt, die ist für dich, Thomas, du wirst der Next Bachelor. Also war stark gestern an der Haufenstraße.
Das waren so magentafarbene Rosen, ich dachte, die würden...
Aber du wärst ja dann, Golden Bachelor, oder?
Was ist das?
Wegen der Altersklasse?
Hallo!
Ja, nee, das geht einfach ab, glaube ich, 45 los oder so.
Ja,
so,
du bist ja gerade über.
Knapp drüber.
Ja. Die 45-Jahr-Hürde übersprungen.
Aber das grenzt ja fast schon an Liebe, alles bei dir da gestern.
Gestern Hafenstraße war ganz viel Liebe.
Wahnsinn.
Ja.
Ich habe das Wochenende übrigens fast nicht überlebt, um auch meine Geschichte des Wochenendes zu erzählen. Ich habe in Aachen eine Werbetafel an den Kopf bekommen.
Ja, wirklich?
Genau, diese Werbebanden, die immer nach den Spielen da stehen, wo die Interviews geführt werden. Ich stand davor, wartete auf den ersten Spieler. Dann kommt eine Windböe, weht das Ding um und er schlägt mich und ich war 2 Minuten ausgenockt.
Ehrlich jetzt?
Ja, ich war so ein bisschen erstmal benebelt und musste mich kurz setzen und sammeln. Und,
wirklich?
Ja.
Das ist aber echt hart. Vor allen Dingen diese ganzen Werbebanden, die fliegen ja eh immer. Man hat immer das Gefühl, warum kriegen die nicht irgendwie ein bisschen schwerer gemacht oder sowas, ne?
Das ist jetzt aber natürlich das sehr schön.
Tobi, geht's?
Ich wollte die Stimmung jetzt nicht runterziehen. Ich hab mich dann so gefühlt wie die Mannschaft des 1. FC Saarbrücken. Ein bisschen überfahren.
Okay. Wahnsinn. Sieht aber sehr gut aus. Man hat so mal ganz kurz Reflexübungen. Ja, das geht noch so. Ja. Das ist immer so geil, wenn einer, das heißt geil, aber wenn einer so fast eine Gehirnerschütterung hat und dann fragen sie den so, wie steht's denn? Und steht irgendwie 0-0 und sagt 4-2, direkt wechseln oder sowas. Ne?
Gab's da nicht mal einen im WM-Finale?
Ja, das auch.
So, Freunde, wir haben noch keine Zeit.
Yannick, was hast du eigentlich gemacht? Der hat noch gar nichts gesagt. Danach geht's los.
Ich komme hier gar nicht dazu.
Der ist geritten, Polizeistaffel in Waldhof.
Nee, es war wirklich, also das ganze Wochenende, es ist ja immer Wahnsinn, so an den letzten beiden Spieltagen passiert so viel. Ich war Freitag in Dortmund, da ist ja der BVB abgestiegen gefühlt, ganz große Emotionen beim VfB. Dann war ich Samstag in Mannheim, da werden wir ja gleich drüber sprechen. So viele Emotionen, ich kann es auch gar nicht richtig verarbeiten. Es war wie, als wir im April auf der Alm waren, beim Halbfinale, du sitzt am nächsten Morgen auf der Couch und musst erstmal denken, so, boah, was ist eigentlich passiert?
Dann verarbeite das, aber denk dran, wir brauchen all diese Sachen, denn das hier, das wird die beste Folge aller Zeiten.
Getränke in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten zu Folge 77 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, live aus den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal am Tag der Gurke. Der ist heute. Und der erste in der Runde ist unsere Kartoffel, die Bohnenstange von 4 zu 3. Der Mann mit den Karottenjeans, Thomas Wagner.
Was ist das denn?
Gibt doch so internationale Tage. Ich glaube aber nur in Großbritannien ist es Tag der Gurke.
Aber warum bin ich die Gurke oder die Kartoffel?
Nein, du bist der Tag der Gurke, du bist ja die Kartoffel.
Du bist die Kartoffel.
Warum?
Weil ich so wir sind alle Kartoffeln.
Ja. So, okay. Gut, ja.
Wir sind alle Trüffel.
Nee, ich frage ja nur.
Kommen wir zum nächsten.
Ist unser, ist was Ehrliches.
Ja, der ist unser junges Gemüse, unser Mangoldstückchen und Zankapfel. Christa Straßburger.
Hallo.
Und der nächste holte die Kastanien aus dem Feuer, der Mann mit der Pfirsichhaut und die Kirsche auf der Sahnetorte. Und auf dem Zwiebellook, Yannick Barkisch.
Dankeschön. Und du bist eine Aubergine, oder?
Ich bin
was?
Der Lauch. Lauch. Ja, wir haben ganz viel vor heute. Wir haben viele Gäste. Der erste kommt wahrscheinlich schon in ein paar Minütchen dazu. Dann haben wir wieder Aufstiegs-Vibes, denn wir sprechen gleich mit einem Aufsteiger in die zweite Liga von Dynamo Dresden. Bis dahin können wir da ja schon mal eintauchen in die Emotionen in Mannheim. Yannick, du hast es gerade schon angesprochen. Dynamo Dresden trotz Niederlage am Ende dann feststehender Aufsteiger. Wir tauchen nochmal ein in den Schlusspfiff und in die Emotionen von Thomas Stamm und Stefan Kutschke.
Und jetzt im dritten Anlauf sind sie durch und zwar genau jetzt. Benehmt euch alle und feiert.
Wenn ich sehe, wie viele langjährige Mitarbeiter, auch ehemalige Spieler, einfach viele, die den Verein begleiten, in Tränen ausbrechen, dann ist das Ausdruck, was der Verein der Stadt bedeutet und umgekehrt. Das ist eins und genau so muss es sein. Schön, dass wir heute was zurückgeben konnten.
Am Ende ist es einfach scheißegal. Ich glaube, wenn du rückblickend die letzten zwei Jahre gesehen hast, wo wir uns immer selber um den Lohn gebracht haben und dass du es dieses Jahr durchziehst, Riesenkompliment an die Mannschaft, dass sich jeder so eingeordnet hat, mit seiner Rolle zurechtgekommen ist, wie sie sein sollte. Und ich glaube, das macht immer eine gute Mannschaft dann am Ende aus.
Ja, es waren große Emotionen da am Samstag in Mannheim. Erstmal Glückwunsch nach Dresden. Ich glaube, nach drei Jahren Steine klopfen in der dritten Liga hat man es dann verdient auch. Man hat dieses Trauma Meppen abgelegt. Sportlich über das Spiel will ich gar nicht sprechen, weil man hat schon gemerkt, so das Ding letzte Woche hätten sie schon gerne gezogen. Und sie sind jetzt schon auf der letzten Rille, glaube ich, auch aufgestiegen. Aber was da am Samstag los war mit dieser gelben Wand in Mannheim, also der Auswärtsblock war komplett in Gelb. Es waren gefühlt 4.000, 5.000, 6.000 Dynamo-Fans in Mannheim. Ihr kennt das ja selber, normalerweise kommt man ins Stadion und eine Stunde vorm Spiel ist da eigentlich noch Totenstille. Jetzt war es so, es war schon alles voll. Also jeder war da, wir hätten schon anfangen können, aber es war noch 60 Minuten vor Anpfiff. Ne? Also es ist schon, du merkst immer, diese Spiele am letzten Spieltag sind immer so aufgeladen, auch so mit Pathos und sowas. Und das war schon geil, macht immer schon Spaß.
34 Mal in den Top 3 gestanden, ne? Das wusste ich auch nicht. Hätte ich gar nicht erwartet, Dynamo Dresden. Das sah so anders aus. Aber wer natürlich solche Spieler hat und solche Legenden in seinen Reihen, da muss man sagen, überrascht das auch nicht.
Der erste Gast ist pünktlich in der Leitung. Wir gratulieren ganz herzlich. Vinko Schapina von Dynamo Dresden. Hallo Vinko, grüß dich.
Hallo zusammen, vielen, vielen Dank. Auch für den Lobstraße, ich habe ein bisschen mitbekommen.
Ja, also du bist ja auch Model, wie man sieht. Was für ein toller Hut. Habt
man
ihr
muss
den
sagen,
selber?
Der Fischerhut ist angesagt, dazu kommen wir gleich noch, aber kann ja Vinko selber erzählen. Ihr hattet alle wieder Fischerhüte.
Ja, Sonnenbrillen, alles, was man gefunden hat, viele Scheiß habe ich gesehen. Was gab's noch? Eigentlich hat so jeder so ein bisschen, ich habe meine Kraftraumhandschuhe rausgenommen, habe die angezogen, aus welchem Grund auch immer. Jeder will so verrückt wie möglich sein an diesem Tag und haben alles ausgegraben, was geht.
Kann man sagen, Sonnenbrille eigentlich im Moment das wichtigste Utensil, wenn man noch zwei Tage weiter feiert?
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, man sieht es noch nicht so extrem.
Ne, siehst gut aus.
Ja, danke, danke. Sonnenbrille sehr wichtig natürlich die nächsten Tage. Aber man darf nicht vergessen, wir haben ja noch ein Spiel zu gehen.
Was war denn so der Feiermoment, der dir am ehesten jetzt so in Erinnerung bleibt aus den letzten 48 Stunden?
Boah, ganz klar die Busfahrt an die Elbe, das war utopisch. Das habe ich natürlich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob ich es jemals wieder erleben werde. Diesen Moment habe ich wirklich aufgesaugt und einfach genossen. Das war unglaublich.
Was wurden dir irgendwelche Dinge zugeschmissen vielleicht? Wie sonst nur Wagner im Stadion.
Ja, es war kurios. Also die Menschen sind alle positiv verrückt. am Anfang ist man durchgefahren, natürlich alles zusammen gesungen, gibt ja massiv Videos auch auf Social Media. Und irgendwann wollen sie dann alle Unterschriften. Dann hat einer angefangen mit Unterschriften und dann hast du die ganze Zeit irgendwas zugeworfen bekommen. Mich hat immer wieder irgendwas getroffen. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch wieder zurückgeflogen ist. Also war schon sehr kurios alles.
Merkt man in so einem Moment, weil wir immer oft darüber gesprochen haben, dass Neuzugänge unterschreiben und sagen, oh, Dresden, geile Stadt, geiler Verein. Und dann spielst du die Saison und dann merkst du erst, was der Verein für eine Wucht hat. Teilweise auch im Negativen, wenn es eine Krise gibt. Aber jetzt auch in so einem Moment?
Ja, 100%. Gut, ich habe es natürlich als Gegner dann auch oft wahrgenommen, Dynamo Dresden auch vorher. Ich war, sage ich mal, davor auch bei Rot-Weiß Essen, auch ähnliche Fankultur, auch sehr gut. Dann bin ich hergekommen, auch natürlich dann, das war jetzt auch nicht so dahingesagt, mit den Fans im Rücken, mit der Wucht im Rücken, was man natürlich spüren wollte. Aber dann, wenn man so einen Riesenerfolg zusammen feiert, dann spürt man das extrem. Aber ich habe es immer wieder betont, es ist jedes Wochenende einfach unglaublich, das hat in der dritten Liga nichts verloren. Gott sei Dank sind wir da jetzt auch raus und die Fans...
Naja, also jetzt beruhig dich mal hier.
So. Sag mal, Winko, aber doch nochmal zu den Feierlichkeiten in Mannheim auch. Also das war ja auch teilweise da auch ein bisschen brenzlig. Da mussten die Polizeipferde auf den Rasen. Wir haben vorhin auch schon über das gesprochen, was in Hamburg passiert ist bei dem Platzsturm. Das ist ja alles immer schmaler Grat. Wie hast denn du das als Spieler empfunden in Mannheim, wenn dann alle auf den Platz stürmen? Nimmt man das dann wahr oder ist man eh nur bei den Teamkollegen oder kriegt man sogar auch ein bisschen mulmiges Gefühl?
Ja, man nimmt schon wahr. Also wenn die alle reinrennen, ist es schwer, das nicht wahrzunehmen. Die Pferde waren dann auch nochmal ganz krass. Da ist einer ganz nah an mir vorbeigejoggt. Da habe ich mir kurz gedacht, boah, wow, was, wenn er mich drückt. Also man nimmt zwar so, aber in dem Moment ist dir alles irgendwie so scheißegal, weil man einfach nur feiern will. Und dann muss man halt die Ordner und Polizei ihren Job machen lassen.
Ich habe auch noch nie ein joggendes Pferd gesehen.
Ja. Aber ich glaube, das Pferd war genauso beeindruckt von dir.
Ja, kann sein, ja.
Wer hat denn die meisten Pferdestärken beim Feiern auf die Straße gebracht? Gab es da einen, der sich da besonders hervorgetan hat? Oder sitzt der vielleicht sogar hier vor uns?
Nein, ich war nicht auf Platz 1, ganz klar. So jetzt mit Kind zu Hause muss ich auf jeden Fall ein bisschen ruhiger machen.
Gucken, wer dabei lacht.
Nee, ich habe schon Gas gegeben, aber ich war wirklich nicht auf Platz 1, wobei ich da auch wirklich keinen so richtig rausnehmen kann. Also ich bin sehr stolz auf alle, was das Feiern angeht. Da hat sich wirklich keinen rausgenommen. Also Kompliment. Ich weiß gar nicht, wo alle gerade sind in dem Moment. Es ist sehr gut und so muss es auch sein, ja.
Wollen wir nochmal auf das Sportliche schauen?
Ja, dann will ich noch einmal kurz fragen, hat Thomas Stamm auch was getrunken oder ist er mittlerweile, analysiert er noch das Spiel oder wie war das mit ihm?
Er ist ein absolutes Arbeitstier, aber auch er hat gestern Vollgas gegeben, komplett, 100%.
Okay. Und da wären wir wieder bei diesem lustigen Hut, also Fischerhüte sind ja weiterhin modern. Thomas Stamm hatte so einen bunten Hut an von Jacko, kannst du mir mal den Hintergrund dazu erzählen, weil irgendwie scheint das ja eine geplante Geschichte gewesen zu sein, oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich war ein bisschen neidisch auf diesen Hut. Wollte ich eigentlich auch haben. Ich weiß aber nicht, warum er diesen Hut hatte. Die Info muss ich mir noch einholen.
Okay, versuchen wir noch rauszufinden.
Also gibt's den jetzt im Fanshop vielleicht?
Ich fand, er sah sehr stylisch aus. Das It-Piece für jeden Dynamo-Fan in diesem Sommer.
Der bunte Fischerhut. Na gut. Du wolltest doch noch sportlich.
Genau. Ja.
Du willst die 23. Minute vom Spiel im Mannheim.
Nein, das nicht, aber es war ja schon eine sehr kräftezehrende Saison für euch. Ihr wart ständig der Favorit auf dem Aufstieg und auch im Winter sah es ja total gut aus. Mit Verlaub, die Rückrunde war jetzt nicht mehr ganz so souverän, in Anführungsstrichen. Gab es trotzdem mal einen Punkt in der Saison, wo du gedacht hast, so boah, das könnte hier kippen, das könnte hier nicht klappen, weil ihr wart da schon immer sehr überzeugt von euch auch.
Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht überheblich rüberkommt, weil so soll es auch nicht sein. Aber ich habe einfach nicht einmal gezweifelt. Ganz ehrlich, das letzte Mal, als ich so einen Hauch von Zweifel hatte, war in der Vorbereitung, weil einfach alles sehr neu ist. Es waren immerhin schon sehr viele neue Spieler auch und vor allem neues Trainerteam. Die Taktik ist eine komplett andere, ganz neue Spielphilosophie. Da hatte ich einen Hauch von Zweifel so in der Vorbereitung. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel. Habe ich auch mit ein paar Jungs gequatscht, ich glaube mit Stefan Haupe, Lazo Binning, haben wir auch mal so kurz untereinander geredet, so ein, ja, wie gesagt, so ein bisschen gezweifelt, aber wir haben dann immer wieder gehört und auch immer wieder gesagt, dass alles Zeit braucht. Und im Laufe der Saison, klar, wir hatten auch Rückschläge, aber ich persönlich oder auch die Jungs hatten nie wirklich Zweifel, dass wir es nicht packen können, weil wir einfach gesehen haben, dass der Charakter der Mannschaft stimmt.
Und dann gab es ja noch dieses Trauma von Meppen, was der Verein jetzt überwunden hat.
Ich glaube, die Einzigen, die daran denken, das bist du.
Ja.
Und ich, der auch da war.
Ja, weil wir eben da waren. Ja,
das ist wirklich so.
Und ich finde, ich
höre immer das Trauma von Meppen, das seid ja, ihr zwei, die das
immer wieder aufbauen. Aber wenn du mit den Fans auch sprichst, alle Reporter rund um Dynamo sprechen von diesem Spiel in Meppen. Winko hat das
und
ja
Sascha Riesch. Sascha Riesch,
der hat da getroffen, genau.
Da war Winko ja noch gar nicht geboren.
Ja, nein, aber das ist ja die, also er kennt das ja gar nicht, aber inwiefern hast du das auch im Verein gespürt, dass das immer mehr zum Thema wurde jetzt in den letzten Wochen, weil eben dieser letzte Schritt nicht gegangen wird? Ist ja auch komisch als Außenstehender, der das gar nicht wahrgenommen hat.
Es war schon, ja.
Also ich hab's gespürt, allerdings vor allem von den Medien.
okay, danke.
Es ist wirklich so, von den Jungs natürlich gab's immer wieder mal aufmunternde Worte oder beziehungsweise in gewissen Situationen dann natürlich auch irgendwelche Sätze, die dahin gehen oder in diese Richtung gehen, aber so am meisten wurde das von den Medien immer wieder aufgebracht und dann wurde ich immer wieder erinnert, obwohl ich gar nicht so teilgenommen habe an den letzten beiden Jahren, aber ja, ich kann natürlich schon verstehen, dass es irgendwo ein Teil vom inneren Gefühl ist, auch durch die ganze Saison über, oder dass man so ein leichtes Déjà-vu erlebt, auch gegen Bielefeld, als wir das späte 1-1 kassieren. Das ist alles normal, aber trotzdem haben wir es geschafft und das braucht uns jetzt nicht mehr weiter zu interessieren.
Winko, bevor wir immer nur über Vergangenheit und über das Feiern sprechen, wenn man mal einmal nach vorne guckt, wenn du jetzt aufsteigst in eine neue Klasse, dann ist es ja auch klar, dass immer ein bisschen was Neues dazukommt. Man braucht ja ein bisschen Qualität auch. Ist das schon ein bisschen, denkt man auch als Spieler daran, dass vielleicht der ein oder andere im Kader nicht mehr die Rolle spielen wird, die er bisher gespielt hat? Oder sagst du, jeder, der jetzt aufgestiegen ist, der hat sich eh verewigt mit seiner Rolle, die er im Club hatte? Und von daher ist das gar nicht, dass man jetzt vielleicht schon so einen Gedanken hat?
Ja, also weiß ich nicht. Ist bei jedem wahrscheinlich anders, aber also Fußball ist ein Tagesgeschäft. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand sagen kann, ich war heute erfolgreich, deswegen werde ich es auch in einem halben Jahr noch sein. Das kann man sich abschminken. Es ist ein Konkurrenzkampf jedes Jahr, jede Woche, jeden Tag. Das heißt, jeder muss sich neu beweisen. Es ist auch logisch, dass man eine Klasse aufsteigt und dann natürlich auch dementsprechende Qualität braucht. Und diejenigen, die sich da noch nicht bewiesen haben, müssen sich dann da erst neu beweisen. Und wenn sie es nicht hinbekommen, dann werden sie ersetzt. Das ist ganz normal im Fußball. Und ich freue mich unmenschlich darauf, wenn ich ehrlich bin.
Wir bleiben aber immer hier, ne, das ist klar. Was ich sagen wollte, ist emotional. Ihr habt ja Videos gemacht, du für Mael Korbus für dich. Jetzt hätte es natürlich gepasst, wenn in der nächsten Saison drei dieser Granden in der zweiten Liga gespielt hätten. Leider hat es Joe Reichert erwischt mit Ulm. Er geht wieder zurück in die dritte Liga. Er wird die Fahne hochhalten. Macht das dich ein bisschen traurig?
Ja. Ich habe ihm auch direkt eine Nachricht geschrieben. Es geht nicht nur um ihn, auch um SSV Ulm, ist ja mein Heimatverein. Es hat mich traurig gemacht, ja, muss ich sagen. Und auch für Joe vor allem am gleichen Tag, dass ich aufsteige und er absteigt. Das ist für uns beide jetzt gesehen auch natürlich dann sehr, sehr komisch gewesen. Aber ich denke schon, dass der SSV Ulm einfach Großes geleistet hat die letzten Jahre und auch sehr dankbar sein muss, wie sie sich diese Saison geschlagen gegeben haben. Also sie sind nicht untergegangen, sie haben wirklich gekämpft bis zum Ende. Und ich sag, dass es immer noch möglich ist. Das wollen viele nicht hören, aber nee, ist es noch möglich?
Nee.
Nee. Nee. Nee. Ah, okay. Bin ich auch ein bisschen raus. Sei mir verziehen, aber
klar.
Ja, es tut mir leid, aber ich glaube, die haben trotzdem ein gutes Jahr gespielt und davor die zwei Jahre riesiges geleistet und die werden wiederkommen, da bin ich mir ganz sicher.
Ich glaube, Mama Magenta wird den großen Arm um den SSV Ulm legen und sie willkommen zurückheißen in der dritten Liga.
Natürlich. Und Joe Reichert hat ja seine Minuten bekommen in Hamburg. Das hat ihm ja, glaube ich, auch die Welt bedeutet. Ne?
Ja.
Aber Winko, was auf jeden Fall noch möglich ist, ich hoffe, das hast du wenigstens auf dem Schirm, dass ihr noch die Drittligameisterschaft holt. Aktuell ist allerdings Bielefeld vorne. Wie wenig gönnst du denn deinem Kumpel Mile Corbus, den du neulich übrigens ja auch mal liebevoll als Pferd bezeichnet hast, wie wenig gönnst du denen und deinem großen Förderer Mitch Kniat natürlich auch den Titel? Also da seid ihr nochmal heiß drauf, ne? Den Titel zu holen.
Ja, also jetzt sind wir beide durch. Wie sagt man so schön, jetzt haben wir ein Ziel erreicht, jetzt steht das nächste an. Wir haben natürlich die Chance. Klar, mit der Niederlage in Mannheim hat sich jetzt ein bisschen die Tabellensituation verändert. Aber wenn sie patzen und wir gewinnen, können wir es holen und das haben wir auch vor. Das heißt, ich gönne es ihnen nicht. Ich gönne es ihnen aufzusteigen, aber den ersten Platz gönne ich ihnen nicht. Ja, trotzdem haben wir nicht, wir haben es nicht komplett in der eigenen Hand. Das ist ein bisschen schade, aber die Hauptsache ist, dass wir aufgestiegen sind.
Genau, ich denke, die meisten Dynamo-Fans sehen das auch so. Vielen Dank für deine Zeit. Glückwunsch nochmal an die Mannschaft auch und dann einen schönen Ausklang der Saison.
Schöne Woche noch. Ihr trefft euch um 11 im Augustiner.
Ja, ja. Danke euch. Gut. Ja.
Tschüss. Tschüss.
Ciao. Ist immer wieder eine Herausforderung, wenn du, glaube ich, so 2 Tage durchgefeiert hast und dann mit uns hier morgens zu sitzen, glaube ich.
Dafür war aber sehr aufgeräumt.
Ja, finde ich auch. Ja. Cooler Typ. Übrigens, glaube ich, weil das wollte ich schon sagen, weil da saß mit Aufstiegsfeier, ne? Manchmal finde ich es auch, ich habe heute Morgen Stefan Kunz gehört, das waren 2, die schwer verletzt waren. Der eine hatte eine Panikattacke und der andere hat irgendwie es umgeknickt beim Runterspringen, weil man ja dann auch immer hört, oh, Panik irgendwo im Stadion. Ich glaube, in Mannheim war auch die Situation eine andere, weil da 2 rivalisierende Fangruppen aufeinander getroffen sind. Das war ja zum Beispiel in Hamburg gar nicht der Fall, ne?
Nee, aber trotzdem natürlich, die Enge ist, glaube ich,
klar, das Unkoordinierte.
Aber
ich wollte nur sagen, ich glaube auch, dass du es manchmal auch nicht ganz verhindern kannst. Ne? Du kannst vorher sagen, kein Platzsturm oder was und irgendwann brechen dann die Dämme.
Ich habe gesehen, wie man es verhindern kann in Unterhaching gestern. Da kamen dann einfach schon 35 Minuten vor Spielende diverse Polizisten, haben sich vor den Bielefelder Block gestellt, sah sehr komisch aus, auch irgendwie unverhältnismäßig, aber man hat wohl Informationen gehabt, dass da schon die Zäune manipuliert wurden und da hatten die gar keinen Bock drauf und dann gab es auch keinen Platzsturm.
Okay. Aber ansonsten waren sie ja sehr gastfreundlich, die Hachinger, ne?
Haben selten so erlebt.
Bielefeld-Song gespielt, vorm Spiel, es stand auf der Anzeigentafel Aufsteiger.
Der Stadionsprecher hat mit den 4000 Bielefelder-Fans sogar die Aufstellung gemacht.
Oh, toll.
Und das war alles sehr wertschätzend. Also man muss sagen, Unterhaching hat sich da gestern wunderbar aus der dritten Liga verabschiedet. Ich habe sogar später noch gesehen, wie Manni Schwabel Leberkäse verteilt hat, wo er selber noch die Brötchen, die Semmeln belegt hat. Bei Sebastian Mayer bei dem Abschied hat er auch noch eine Rede gehalten, auch noch kurze Grüße an die Bielefeld-Fans. Und als er das Mikrofon nahm, habe ich gesagt, ich kann auch noch mal auf Toilette gehen. Aber er hat sich kurz gefasst.
Ja, und zum Glück hat der angeblich manipulierte Zaun gehalten, als Mitch Kniat drauf stand mit dem Mikro und den Kapo gemacht hat.
Besondere Momente am Ende der Saison.
Ja, und man denkt ja hier, Mitch Kniat, der ist ja auch locker und so weiter und so weiter, aber was so Arbeit angeht, da ist er natürlich sehr
perfektionistisch.
Ja, genau, ja. Das Wort. Ich bin nicht so mit um die Uhrzeit, aber da haben die Fans ihn gefordert und er hat abgeliefert, weil seine Mannschaft eben abgeliefert hat. Ich habe mir auch mal kurz gestern die Frage gestellt, was wäre, wenn hier wirklich noch ein Sieg gebraucht.
Boah, Gottes Willen. Worden wäre.
Ja.
Futur 3.
Ja. dann wäre es sehr knackig gewesen, weil die Hachinger haben wirklich alles reingelegt, aber Bielefeld hat am Ende gewonnen, auch völlig zu Recht.
Aber das muss man ja eh mal festhalten, ja. Wenn wir immer anfangen, so 5 Spieltage vor Schluss Restprogramme dann sagst du so, naja gut, also für die geht es um nichts mehr, die sind schon abgestiegen. Mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass Mannschaften, für die es um gar nichts mehr geht, wenn es da in der Truppe einigermaßen stimmt, dass das viel schwierigere Gegner zu bespielen sind, als wenn die selber noch was brauchen, ne? Also auch Beispiel in der zweiten Liga. Lautern spielt jetzt in Köln. Ich glaube, für Köln wäre es fast leichter, wenn Lautern auch einen Sieg bräuchte. So können die jetzt, haben eigentlich nur eine theoretische Chance. Und wenn du dann einfach nur spielen kannst, das macht es für den Gegner nicht leichter.
Die haben es auch genossen, die Hachinger.
Ja,
ne?
Genau. Diese hast du mal eine große Bühne nochmal. Ja.
Was wollte ich eigentlich sagen?
Die Meppen haben es damals übrigens, Meppen gegen Dresden, das Dynamo.
Das Trauma.
Ja,
das Trauma.
Klar. Ja, klar.
4-1 gewonnen.
Die Varus-Schlacht und die Meppen-Katastrophe.
War Meppen da schon abgestiegen?
Ja, ja.
War schon abgestiegen, klar.
Wahnsinn. Also Tobi, ich bin auch immer wieder beeindruckt, die das wieder ausgraben. Ne?
Ja. Das steht aber übrigens auch im Kicker. Es steht auch im Kicker. Ja, steht auch im Kicker. Was wollten wir noch sagen?
Also ich wollte noch sagen, dass es, ich finde es ja immer schade, wenn Mannschaften auf der Couch aufsteigen, aber trotzdem hat Bielefeld irgendwie dann geil gemacht, ne? Die haben dann im Getränkemarkt gefeiert. Ich finde, die Fans gestern haben eine riesen Party abgeliefert. Alle laufen mit diesen Brillen rum. Ich finde übrigens das Aufstiegsshirt sehr schön von Arminia Bielefeld. Auch das Motto ist ja angelehnt an Zurück in die Zukunft. Ich stehe drauf, wieder gekommen. Also man kommt wieder in die zweite Liga. Vielleicht kommen sie auch irgendwann mal wieder zurück, wer weiß. Aber auf jeden Fall sah das Shirt sehr gut aus, finde ich schick. Ja, und Glückwunsch schon mal nach Bielefeld.
Und das mit den Gegnern, für die es um nichts mehr geht, dass sie gefährlicher sind, fragt mal Saarbrücken. Die haben nämlich in Aachen verloren mit 2-4. Für die Aachener ging es dann eben ja um nichts mehr. Die waren vor dem Spiel schon gerettet und dann Aachen mit der besten Leistung in dieser Saison. Und Saarbrücken möglicherweise mit der schlechtesten sogar. Sie hatten es in der eigenen Hand, die Relegation zu holen und haben es aus der Hand gegeben. Und wir hören mal, was Alois Schwarz und Manuel Zeitz danach gesagt haben.
Wir haben nicht mutig gespielt, wir haben viel nach hinten gespielt. Wir haben dem Gegner die Bälle teilweise in die Füße gespielt, wie beim Elfmeter auch. Ja, also das sind ja elementare Fehler. Das kann ich nur erklären vielleicht, weil vielleicht zu viel Druck auf sie gelastet hat.
Ob das jetzt eine Kopfsache ist, keine Ahnung. Wir haben so viele neue Spieler auch in der Mannschaft. Eigentlich auch genug Erfahrene. Also ich glaube, wir waren heute einfach unterlegen. Ja, wir hatten es natürlich wieder in der eigenen Hand und haben es halt wieder verkackt.
Beim 3-1 sage ich noch, jedes Tor zählt, bleibt hinten, rennen wir wieder nach vorne. Also das ist kopflos.
Ja, und jetzt ist die Ausgangslage so, dass es natürlich noch möglich ist. Sie müssen halt einen Kantersieg landen im letzten Spiel gegen Dortmund und gucken, was Cottbus parallel macht.
Sie müssen ja nicht nur 2, sondern eigentlich 3 Tore aufholen, weil Cottbus ja auch mehr Tore erzielt hat, ne?
Aber es ist natürlich trotzdem enttäuschend für Saarbrücken.
Ja, total. Also ich finde, du hast... Also es gibt ja auch so viele Saarbrücken-Fans, die mir ja auch immer sagen vor so wichtigen Spielen, oh, wir schaffen es wieder nicht. Dann wechselst du kurz vor Schluss, wo du schon sagst, das könnte jetzt fast schon ein Moment sein, wo du es nicht mehr in der eigenen Hand hast. Dann machst du 2 dermaßen überzeugende Siege, wie du auch sagst, eigentlich bei den Aachenern ist auch ein bisschen Druck abgefallen. Und ich habe schon während dem Spiel gedacht, 4-1 ist dann nicht euer Ernst, du kannst ja auch ein Spiel verlieren. Aber in der Ausgangsposition zählt ja jedes Tor. Also das muss ich schon sagen, ist von vielen Enttäuschungen der Saarbrücker eigentlich für mich fast die größte, weil mir da, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber das von außen betrachtet, fehlt mir da wirklich jetzt gerade so ein bisschen der Ansatz.
Ich habe gestern mit einem Menschen gesprochen, der öfter an so Turntables sitzt, in einem Ü-Wagen und FCS-Fan ist. Ich möchte keine Namen nennen, aber der war auch in Homburg hat im Prinzip das kommen sehen. Die sind ja auch im Landespokal.
Mhm. Aber mit einer anderen Mannschaft.
Genau, das war halt eine B-Mannschaft.
Wir hatten ja ein einziger Spieler von der Startelf.
Das wusste ich nicht.
Ja, ja. Ich glaube, nur Bixel war in der Startelf.
Sonst war nur zweite Mannschaft.
Warum denn das?
Ja, weil die einfach gesagt haben, wir werden Vierter und wollen die schon.
Also, das hat ja funktioniert.
Ja, aber das hat, glaube ich, trotzdem nichts mit dem Spiel jetzt in Dings zu tun.
Okay. Ich wollte damit nur sagen, dass man, wie du es gesagt hast, in Saarbrücken irgendwie vorbereitet war auf diesen Auftritt in Aachen. Aber du sagst es völlig zu Recht, wenn du dann wirklich so einen Scheißtag erwischst oder keine Ahnung, nicht in dieses Spiel reinkommst, dann schau einfach, dass du nicht 4 Gegentore kassierst.
Genau.
Das wird dich vermutlich am Ende killen, außer, und das ist halt die große Preisfrage, Dortmund 2, was machen wir mit denen? Keine Ahnung, wie die drauf sind mit jetzt die Niederlage zu Hause gegen Stuttgart 2, mit Mike Thulberg, mit diversen, unter anderem Roggo, verletzt.
Roggo, Eberwein, Longo,
gesperrt.
Alle
genau.
Gesperrt.
Da kann ich mir auch vorstellen, das meine ich jetzt nicht despektierlich, dass Saarbrücken da 5-0 gewinnt. Kann auch sein.
Ich glaube nicht, dass wenn du so eine Mannschaft hast, so eine U-Mannschaft, die lassen sich jetzt nicht bewusst abschießen. Aber wie du sagst, mit der Ausgangsposition, mit der personellen Lage, und Saarbrücken ist ja eine Mannschaft, die kann sich ja jederzeit in den Rausch reinspielen.
Und da erinnere ich noch einmal an 90+6, Dortmund 2 war in Osnabrück. Und Franz Pfanne hat mir irgendwann erzählt, alle Jungen konnten irgendwann nicht mehr diesen Druck ertragen. Das ist dann auseinandergebrochen. Und wenn der FCS mit dem Stadion es schafft, das zu erzeugen, was der VfL in den Schlussminuten bei diesem 90+6 erzeugt hat, dann ist das möglich.
Oder Metten damals bei so einem 4:1 montagsabends.
Ja, aber die konnten ja nichts mehr machen.
Also ich habe ja Dortmund erlebt am Freitagabend, da kann man schon sagen, dass sie dem Druck, diesen Abstiegsdruck nicht standhalten konnten. Der VfB war viel stabiler, deswegen gefühlt ist für mich Dortmund keine Mannschaft, die diesen Druck jetzt aushalten kann. Der FCS hat es nicht mehr in der eigenen Hand, das ist ja klar, aber sie haben es zumindest in der eigenen Hand, Druck aufzuüben auf Cottbus.
Aber
sie
hat es
schon irgendwie in der eigenen Hand.
Finde ich auch, weil Cottbus kann vielleicht nur 2-1 gewinnen, dann musst du halt 4 oder 5-1 gewinnen. Also du hast es schon in deiner eigenen Hand.
Aber vielleicht noch ein Satz zu Saarbrücken. Ich habe sie ja gesehen in Aachen, ich kann mich nur nicht erinnern, weil ich diese Werbebande an den Kopf bekommen habe. aber sie haben natürlich unter Alois Schwarz einen Spielstil, der erstmal abwartend ist. Ne? Sie stehen kompakt und kommen übers Umschalten. So haben sie es auch in Aachen angelegt. Und dann hat Aachen, die das ja sonst auch nicht gewohnt sind, dass sie das Spiel machen, haben das aber herausragend gemacht. Und das wird natürlich gegen Dortmund genau andersrum sein. Das heißt, da muss Saarbrücken von Minute 1 an
wilde
das Spiel
Sau
machen.
Spielen.
Genau, wilde Sau. So, und ich weiß nicht, ob sie das so können oder ob Alois Schwarz ihnen das so implementieren kann.
Das ist
kann.
Ja eigentlich gar nicht Alois Schwarz Stil und deshalb war ich auch so verwundert über 4 Gegentore. Aber klar ist auch, der wird natürlich als alter Trainer Fuchs sagen, es wäre geil, wenn ihr nach 15 Minuten 3-0 führt, weil dann Cottbus natürlich auch diese Drucksituation hat, uns reicht hier nicht ein ekliges 1-0, sondern wir müssen selber Tore schießen. Das wäre ja psychologisch für den FCS die beste Ausgangsposition.
Allein das zeigt doch, wie geil das werden kann nächsten Samstag,
ja,
oder?
Natürlich, klar.
In der Konferenz dann auch.
Und da
ne?
ich ja schon 8000 dieser Saisonfinals erlebt habe, ja. ne? Man da wird ja dann in Cottbus die Frage, gibt es denn Einblendungen aus Saarbrücken? Und sowas, ne?
Keiner darf ein Handy mit reinnehmen, ja. dann siehst du einen mit so einem Radiogerät am Ohr. Ja?
Das war ja früher immer so.
Ja, genau. Ja. Also ich freue mich da brutal drauf. Es wird, glaube ich, es wird spannend.
Ich weiß es jetzt nicht, wie ihr es seht, grundsätzlich überhaupt dieser ganze Relegationskampf. Also Saarbrücken würde jetzt noch reinkommen. Wäre das eine richtige Euphorie? Cottbus war vor 4 Wochen für uns gefühlt eigentlich nur Aufsteiger, würden jetzt auch noch reinkommen. Gegen Fürth oder Braunschweig danach sieht es ja so ein bisschen aus. Braunschweig, also Fürth würde auch so ein bisschen reintaumeln. Aber ich glaube, beide, also Saarbrücken oder Cottbus nehme ich jetzt mal, würden jetzt nicht mit stolz geschwellter Brust in die Relegation gehen. Oder sehe ich das jetzt gerade falsch?
Nee, auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass es...
Cottbus vielleicht noch eher, ne?
Also es ist nicht so, dass es der Drittligist ist, der das größte Selbstvertrauen hat, der die Relegation spielt. Ich fände es ja total interessant, dieses Spiel zu erleben, Cottbus gegen Braunschweig in der Relegation. Nach dem Abstieg 2019 kann man jetzt gegen Braunschweig dann wieder zurückkommen in die zweite Liga. Das hätte natürlich was, aber soweit sind wir ja noch lange nicht.
Ja, das wäre zum Beispiel bei dem Zweitliga-Relegationsteilnehmer genau anders, ne? Braunschweig und Münster wird es ja wahrscheinlich nicht, aber beide hätten ja einen totalen Lauf.
Ja, aber Braunschweig ja jetzt auch nicht.
Ja gut, aber Braunschweig jetzt in den letzten Wochen insgesamt ja schon auch, die verzweifeln ja daran, dass Münster auch jetzt auf einmal
genau.
wieder da ist.
Aber Braunschweig war ja eigentlich fast schon gefühlt durch, jetzt müssen sie dann doch nochmal, das ist ja fast ein Schock.
Und in Fürth rechnet ja eigentlich gar keiner mit einer Relegation, also hat
ja, gut, aber die müssen jetzt eigentlich, ja? die müssen ja gegen den HSV gewinnen, und es ist die Frage, will der HSV die Schale, wie fit sind die? Ich gehe mal schon davon aus, dass die da dagegen halten werden.
Die Felge ist es noch.
Die Felge, ja? genau. Ja.
Aber ich möchte schon sagen, ich glaube, wenn der FCS das unter diesen Vorzeichen, der Gemengelage, dann doch packt, dann würden sie ja Dortmund 2 schon aus dem Stadion pusten. Ich glaube, und dann die Relegation erreicht haben und dann raus aus dem Tal der Tränen, als hätten sie irgendwann mal in Meppen 1-4 verloren. Das glaube ich, gibt dann schon Selbstvertrauen.
Aber Strassi, unterschätzt nicht, es kann auch sein, dass die ein 1-0 schießen und Cottbus spielt zu Hause nur 1-1 gegen Ingolstadt. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Ingolstadt dahin fährt. Da müssen sie keinen rausschießen.
Aber da muss ich leider sagen, Ingolstadt insgesamt gerade ist für mich bodenlos, aber Testrot will halt noch A, einen guten Abschied, B, das 81. Tor.
Er will
den ganzen Grill. Und das ist zumindest einer aus der FCI-Mannschaft, dem ich zutraue, dass er diesem Druck standhält. Aber das sind so viele Eventualitäten. Wahnsinn.
Dann sprechen wir jetzt mal mit einem, der theoretisch hier aber auch noch Chancen hat aufzusteigen. Hansa Rostock ist zwar, so ehrlich müssen wir sein, ein Verlierer des Wochenendes, aber auch da ist die Relegation rechnerisch noch möglich. Und wir sind telefonisch verabredet mit dem Cheftrainer der Kogge, mit Daniel Brinkmann. Ich werde den mal eben anrufen. Eine Sekunde.
Wenn du alles im Telefonbuch hast.
Ja, ich habe alle Nummern. Das Örtliche.
Daniel Brinkmann, hallo.
Hier ist 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Hallo Daniel, hier sind Yannick, Thomas, Christian und Tobi.
Hi.
Grüß dich. Ja, ist doch Strassi.
Genau. Ja,
warum so förmlich auf einmal hier?
Darf ich dir das Sie anbieten?
Unbedingt.
Daniel, wir haben gerade schon ein bisschen über das Wochenende gesprochen, über die Konstellation jetzt oben im Rennen um die Relegation. Wie hart ist für euch der Rückschlag da, dass ihr jetzt irgendwie das Spiel gegen Cottbus verloren habt und ja, jetzt erstmal nur noch, ich will nicht sagen Außenseiterchancen habt, aber natürlich es nicht in der eigenen Hand habt?
Ja, das ist natürlich super ärgerlich. Ich glaube, wir haben uns alle diese Konstellation ja gewünscht und wenn dann nachher dann siehst, dass der Brücken federn lässt, im Nachhinein habe ich kurz gedacht, hätten wir lieber gewonnen, dann wird sich jetzt nicht noch so noch mehr ärgern. Aber gut, so haben wir noch eine kleine Chance und müssen uns verdauen, aber hat schon ein bisschen gedauert und dauert auch noch ein bisschen an. Aber wenn es Team schon wieder losgeht, dann sind wir alle wieder optimistisch.
Daniel, ihr habt ja eine wahnsinnig starke Aufholjagd hingelegt, ihr habt eine brutale Heimserie eigentlich, aber kamt ihr jetzt am Ende so ein bisschen aus der Verfolgerrolle? War es am Samstag vielleicht auch das erste Mal so, dass du was zu verlieren hattest und dass der ein oder andere das da nicht so in den Griff bekommen hat?
Ach, das glaube ich gar nicht unbedingt. Mag schon mal auch nicht, dass wir uns irgendwo irgendwelche Alibis geben, die haltlos sind. Aber man hat vielleicht auch, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen gemerkt, dass wir jetzt unheimlich viele Spiele in den letzten zwei Wochen auch hatten. Hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Jungs auch kaputt waren. Man merkt dann auch so, dass wir aktuell nicht die Möglichkeit haben, mal eben 3, 4, 5 Positionen nochmal zu wechseln in so einer Periode. Dadurch, dass uns einfach mit Birkner, mit Neidhardt, mit Naderi unheimlich wichtige Spieler schon lange Zeit jetzt fehlen. Frühling kam jetzt erst wieder dazu. Mag sein, dass das ein kleiner Grund war, dass jetzt die Drucksituation zu groß war oder dass das was mit den Spielern gemacht hat. Das glaube ich nicht.
Ich bin natürlich auch noch, also ich habe das nicht verstanden, warum ihr da noch nach Haching reisen müsst und nicht einfach so die Punkte bekommen habt, aber das wird sich ja noch vor Gericht entscheiden alles. Aber wenn du das nicht nimmst, was hat denn dann gefehlt gegen Cottbus in diesem wichtigen Spiel zu Hause?
Ich glaube, dass Cottbus unheimlich effizient war, gute Taktik auch für das Spiel hatte, haben jetzt erstmalig so ein anderes System gespielt mit 4 relativ zentralen Mittelfeldspielern. Wo wir nicht so perfekt dann in unseren Spielaufbau gekommen sind, beziehungsweise in den Übertrag dann auch nach vorne. Haben dann versucht, es ein bisschen anzupassen, wurde auch etwas besser, nur haben uns insgesamt in Summe viel zu wenig klare Torchancen rausgespielt. Und am Ende macht Cottbus halt auch aus 4 Dingern 3 Tore, wo wir ein Tor, glaube ich, das 3-0 hat jeder gesehen, das legen wir komplett selber auf. Und auch die anderen beiden Tore wären es verteidigen gewesen. Nur in so einem Spiel musst du dann halt auch effektiv sein und musst diese Möglichkeiten, die der Gegner dann hat, auch frühzeitig löschen. Und das haben wir nicht geschafft. Insgesamt waren wir spielüberlegen mit Sicherheit. Mehr Ballbesitz werden wir gehabt haben. Ich war ein bisschen frustriert und am Spiel. Ich habe mir noch gar keine Statistiken angeguckt. Aber vom Gefühl her glaube ich schon, dass wir mehr den Ball hatten. Aber Cottbus war dann natürlich auch schnell in so einer Rolle, wo sie ein bisschen verteidigen konnten und kontern konnten. Und im Umschaltspiel sind sie sowieso sehr gut. Für mich mit Cigerci, ja, wahrscheinlich den besten Zehner der Liga in der Saison. Und über ihn lief dann schon auch relativ viel, sodass wir trotzdem immer auch wieder Gefahr ausgestrahlt haben, auch wenn es dann nicht mal zu Torchancen geführt hat. Und so kommt dann so ein Spiel zustande.
Also man hört schon sehr die Enttäuschung, glaube ich, auch in deiner Stimme. Ich glaube, auch bei jedem Hansa-Fan ist es so, dass es ein sehr enttäuschendes Ergebnis ist. Du als Trainer, wie schaffst du es eigentlich dann wieder, relativ schnell auch wieder irgendwas Positives zu erzeugen in der Mannschaft? Weil das braucht ja die Mannschaft jetzt auch. Wie kriegt man das hin als Trainer, direkt wieder an etwas zu glauben und da positiv voranzugehen?
Wir haben die Möglichkeit, und das werde ich den Jungs sagen, am letzten Spieltag noch auf den 3. Platz zu springen. Natürlich ist das mit sehr viel... Da gehört jetzt auch ein bisschen Glück dazu, dass die anderen entsprechend so spielen, aber ich werde Ihnen sagen, dass wir am 10. Spieltag hatten wir, glaube ich, 9 Punkte auf Bielefeld und auf 8 auf Dresden, wenn ich richtig mit dem Kopf habe. Wir hatten 7 auf Cottbus, 7 auf Saarbrücken. Jetzt sind 2, das heißt, wir haben in der Zwischenzeit eine bessere Serie gespielt als diese Mannschaften und dementsprechend dürfen wir da auch ruhig selbstbewusst bleiben und da an unsere Chance glauben. Außerdem ist es auch immer noch eine Möglichkeit, auch wenn das natürlich nicht der Traum oder der absolute Wunsch ist. Aber auch der 4. Platz hat eben eine große Bedeutung durch die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal. Und ja, ich glaube, das ist Grund genug, jetzt positiv zu denken, weil es ein Spiel, was uns allen wehtat, aber das ist irgendwo auch das Los des Sportlers, dass du sowas relativ schnell wieder abschütteln kannst.
Ich finde ja, wenn es am Ende nicht klappen sollte mit dem Aufstieg, dann ist es ja auf gar keinen Fall unter deiner Ägide passiert, sondern dann hat Rostock das natürlich im ersten Teil der Saison verhühnert. Und jetzt lass mal kurz gucken auf dieses spannende Saisonfinale. Da gibt es unterschiedliche Philosophien. Wirst du oder werdet ihr die Spielstände der anderen Partien immer irgendwie im Blick haben? Oder sagst du erstmal Fokus auf das eigene Spiel? Weil ich meine, wenn es bei den anderen dann so steht, wenn die hinten liegen, das kann einen selbst ja auch nochmal anspornen. Oder hast du noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie ihr es machen wollt?
Also ich gehe schon davon aus, dass wir informiert sind und dass wir das auch wollen. Bin da noch nicht, habe da noch kein klares Ergebnis, aber ich denke, dass das schon Sinn macht in dem Spiel, weil je nachdem, wie es steht, könnte ja auch bei einem Unentschieden ja noch eine Bedeutung mit dem Torverhältnis dazukommen. Und ja, könnte natürlich auch den einen oder anderen Wechsel, den wir dann vornehmen, vielleicht beeinflussen in Richtung Offensive. Das ja, glaube ich, ist sinnvoll in dem Spiel auch immer up-to-date zu sein, was auf den anderen Plätzen los ist.
Ist natürlich blöd in so einer Situation, wo es sportlich dann und wo man nach vorne blicken will und sich noch Platz 3 holen will, wenn es dann natürlich Nebenkriegsschauplätze gibt. Ganz Fußball-Deutschland hat natürlich zugehört vor eurem Duell gegen Cottbus, was Pele Wollitz da mit seinem eigenen Spieler gemacht hat, der offensichtlich wohl, also ihr habt es ja noch nicht bestätigt, zu euch kommt. Die Rede ist von Kraus. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Ich glaube, es gehört zu meinem Job erstmal dazu, dass ich mir die Pressekonferenzen meiner Kollegen im Vorfeld anschaue. Das habe ich in dem Fall auch gemacht. Hat etwas länger gedauert als sonst. eine Stunde dabei. Und ja, es war 35, 40 Minuten nur ein Thema. Ja, trotzdem für mich den Entschluss getroffen, dass ich das unkommentiert lasse, weil ich persönlich nicht über Kollegen da urteilen möchte, wie sie mit verschiedenen Themen oder in dem Fall auch Problematiken, wie sie sich da verhalten. Ich persönlich kann für mich nur sagen, dass ich versuche, meine Spieler immer zu schützen und dass ich versuche, Dinge möglichst dann im Trainerbüro zu klären. Und alles andere lasse ich so einfach mal stehen.
Aber kannst du uns denn verraten, dass der Kraus wirklich auch zu euch kommt? Also wird der nächste Saison dein Spieler?
Nein, das kann ich nicht, weil ich bei uns nicht die Wechsel verkünde. Und da ist Amir Shahrozadeh der richtige Ansprechpartner.
Sitzt der neben dir?
Und nicht ich. Leider nicht, sonst hätte ich noch weitergegeben.
Daniel, dann haben wir zum Schluss vielleicht noch ein bisschen was Aufbauendes, wobei so richtig aufbauend war das bei deinen Kreisliga-Freunden vom TuS Horn Bad Meinberg ja auch nicht. Da kickst du selber ja auch noch mit, wenn es die Zeit erlaubt. Spitzenspiel, habt ihr jetzt 2-6 verloren, du warst nicht dabei. Und deine Kollegen haben uns eine Sprachnachricht geschickt, die wir an dich weiterleiten sollten. Hör mal rein.
Servus Danny, grüß dich. Wir stehen hier gerade noch in Bille, mussten eine 6-2-Niederlage verkraften. Hast heute an allen Ecken und Kanten gefehlt, wie zu erwarten. Wir wollten dich jetzt eigentlich mal fragen, wie es denn mit Malle aussieht. Buchst du noch nach oder was los?
Letztes Jahr war ja schon ganz witzig, muss man sagen.
Ne? Gerade da im Hotel, da sind ja so die ein oder anderen orangen Getränke über die Theke gelaufen. Also, was los?
Alles klar, wir hören uns. Mach's gut.
Au!
Ciao.
Also, hast du es erkannt? Wer war das?
Ich kannte die alle nicht.
Trainer distanziert sich von seinem Hobby.
Ja, absolut.
Aber erklär mal, wie viel Leidenschaft steckst du da rein?
Also es macht mir Spaß, aber für mich ist es auch eine einfache Art, Kalorien abzubrennen. Und das ist, ich möchte zu verbrennen, genau. Nein, für mich ist es einfach, ich spiele unheimlich gerne noch Fußball und habe da total viel Spaß dran. Mag es auch irgendwo so jetzt mal nach dieser ganzen Zeit, die ich selber hatte, so diesen drucklosen Fußball mal zu spielen, aber es hat in meinem Leben jetzt keine große Priorität mehr, auch wenn es mir jede Menge Spaß macht.
Dazu hätte ich aber noch eine Frage. Gibt es eigentlich irgendwas, was man, was sich die Profis aus so Kreisligamannschaften eigentlich noch abgucken können? Also
wie man säuft.
Nein, gibt es irgendwas, was du vielleicht auch mitnimmst in dein tägliches Trainerdasein aus der Kreisliga A mit deiner Thekentruppe, sage ich mal in Anführungsstrichen, was man daraus mitnehmen kann, auch für seinen Beruf?
Ich finde schon, weil ich glaube, dass ich jetzt in der Kreisliga auch alles immer so angenommen habe, wie es war. Und da gehören natürlich Plätze dazu, wo Morbushügel drauf sind, wo Löcher auf dem Platz sind. Und wenn ich dann manchmal das Gestöhne der Profis höre, weil der Rasen 2 Millimeter zu lang ist oder irgendwo anders irgendwas nicht passt, dann finde ich das irgendwo so ein bisschen geschmacklos, weil es macht mir auf jedem Platz trotzdem heutzutage immer noch Spaß, Fußball zu spielen, wenn es ein Ascheplatz ist. Und ich finde schon, dass so diese Bescheidenheit, die man dann in der Kreisliga hat, dass die schon teilweise so ein bisschen fehlt.
Daniel, vielen Dank. Wir wünschen uns allen ein spannendes Saisonfinale und dann eine erholsame Sommerpause. Danke für deine Zeit.
Alles klar, gerne.
Tschüss.
Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Und noch ein kleiner Profi-Tipp für alle, die sich auch Pressekonferenzen angucken müssen, die eine Stunde dauern. Man kann auch bei YouTube die Geschwindigkeit erhöhen. Nicht nur bei Podcasts.
Aber wahrscheinlich hat das live geguckt, oder? Da geht das ja nicht.
Ach, geht das noch nicht?
Ja.
Ja. Ja, lass uns mal reden über Cottbus, ne?
Ja, Cottbus. Was denn?
So, ja.
Du wirkst so traurig. Nein, warum? Alles nicht. Janik, sollen wir irgendwas anderes? Nein, sollen wir nochmal anrufen?
Weiter im Text.
Alles gut, Janik.
Weiter.
Janik, Cottbus ist ja schon ein großes Thema. Also nochmal die Geschichte. Maximilian Kraus, ja auch hier im Podcast mal Gast gewesen, geht wohl nach Rostock und Pele Wollitz suspendiert ihn daraufhin aus dem Kader. Und wir hören mal, was die Protagonisten aus Cottbus dazu gesagt haben, eben Pele Wollitz und der Präsident Sebastian Lemke.
Der Spieler ist auf Papier noch Spieler von Energie Cottbus, aber nicht mehr Spieler von mir.
Ob man das eine Woche vorher machen muss, ich finde es respektvoll von beiden Parteien, von Rostock wie von Maxi, gehört sich in meiner Welt nicht, aber das ist scheinbar Fußball.
Er hat einen Spin. Und da hat die Mannschaft das K weggemacht. Und er steht jetzt raus. Ich glaube, das steht auch für sich.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal so mitbekommen habe, habe ich gedacht, was ist das jetzt gerade? Also ja, keine Frage. Ich kenne Pele Wollitz schon so lange und ich schätze den erstmal total. Und wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, wir finden es auch gut, wenn der jetzt sagt, wir wollen aufsteigen. Und er trägt ja sein Herz immer auf der Zunge, das mögen wir ja eigentlich. Aber das hat jetzt eine Dimension angenommen, muss ich sagen. Also ich habe die Pressekonferenz nicht ganz gesehen. Er sagte, er wäre da auch ein bisschen falsch, diese Sache zum Beispiel zu vergleichen mit Osnabrück, damals mit Spielmanipulationen, das stand ja auch im Raum. So wurde das ja so ein bisschen verglichen. Dann hat er sich eine gelbe Karte abgeholt, weil seine Mutter Geburtstag hat.
Vielleicht.
Gut, die Reaktion der Spieler war jetzt, gut, was sollen die auch sagen? Sollen sagen, Kraus hat recht und unser Trainer nicht, weiß ich nicht. Aber schien schon so, dass Kraus jetzt auch in einer kleinen Außenseiterrolle ist. Aber ich weiß es nicht, jemanden so an die Wand zu nageln als einzelnen Spieler, also das gefällt mir nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Wenn ich ihn sehe nächste Woche, würde ich das auch sagen. Vor allen Dingen bin ich so ein bisschen erstaunt darüber. Es ist doch gang und gäbe, dass du auch mit anderen Vereinen verhandelst, dass die jetzt am Ende gegen Rostock spielen, das ist jetzt einfach so, also als wenn Rostock das jetzt genommen hat, um das gerade zu platzieren am Montag vor dem Spiel, weiß ich nicht. Ich finde, dass du da Kraus in irgendeine Ecke drängst jetzt einfach und dann muss ich mich auch mal fragen, wenn das jetzt schon seit so vielen Wochen dauert, falscher Apfel und sowas, warum hat denn das keiner vorher entdeckt? Jetzt plötzlich einfach in der Woche fällt denen allen auf, was das für ein Arsch ist? Finde ich ein bisschen komisch, oder?
Mehr als komisch.
Also Fakt ist ja, dass da haben auch die Kollegen im Hintergrund bei uns bei Magenta sehr gut recherchiert und auch viele Telefonate geführt und auch mit dem Berater gesprochen. Wir haben ja das Zitat von Kraus auch bekommen. Da wollte er auch nochmal aufrufen, dass der Vertrag nicht am Montag vor dem Rostock-Spiel unterschrieben wurde, sondern schon am 28.04., also eine Woche davor. Das ist ja schon mal die erste Mehr, die dann im Raum steht. Deswegen hat dieses Thema gar nicht so eine
Brisanz.
So eine Brisanz einfach, ne? Was Kraus allerdings nicht gemacht hat, und das muss man ihm leider vorwerfen, er hat den Vertrag in Rostock unterschrieben und hat den Verein Cottbus dann darüber nicht direkt informiert, sondern hat es erstmal so stehen gelassen. Das macht ihn natürlich angreifbar. Trotzdem muss man sagen, das, was Wollitz auf dieser PK losgetreten hat, wie man einen Spieler so diffamieren kann in der Öffentlichkeit, ihn mit Sachen wie Spielmanipulation in Verbindung bringt, ohne es auszusprechen, aber er hat es ja erwähnt und dadurch bringst du es ja in die Verbindung und da kannst du einfach nicht machen und das, ja, das geht einfach nicht. Das ist respektlos auch dem Spieler gegenüber. Ein Mensch wie Pele Wollitz, der ständig Respekt auch vorlebt und das auch einfordert, muss dann auch in dem Fall auch respektvoll mit seinem Spieler noch umgehen.
Ja, ich habe die PK komplett geguckt und ich habe es euch ja geschrieben. Ich habe im ersten Moment gedacht, so sieht für mich Rufmord aus, ja auch ein Stück weit. Ne? Also ich war völlig perplex. Ich weiß nicht, welche Agenda da gefahren wird, aber ich weiß nicht, ob er irgendetwas gemacht hat, was gesetzlich nicht möglich ist. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Diese Sache, die er dann danach irgendwie versucht wegzunehmen, er wurde da falsch vielleicht verstanden, was Spielmanipulation, er hat das ja alles selber reingebracht. Er hat also jeglichen Journalisten die Möglichkeit gegeben, das alles in Texte zu verfassen, die ja für immer bleiben. Und da bin ich einfach erschüttert. Und er sagt ja auch, wir haben Werte, dass nach dem 24. Spieltag das runtergeht und sowas. Und deswegen hat er im Prinzip sagt er, er ist der Schuldige, warum wir da jetzt sind, wo wir sind. Und das in der Öffentlichkeit. Und das finde ich asozial. Und das gehört sich auch nicht. Und da hätte ich auch gar kein Problem, das Pele Wollitz mitzuteilen, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, bis heute, das weiß der schon ganz genau, der Pele, dass das nicht geht, dass das asozial ist. Ich weiß nicht, ob er sich gedacht hat, das ist jetzt die letzte Möglichkeit. Wir haben in diesem Podcast so geil über Cottbus und Wollitz gesprochen in den letzten Monaten und haben immer wieder hervorgehoben, was er in der Lage ist, so psychologisch auch mit einer Mannschaft zu machen. Und ich habe das Gefühl, da hat er den Strohhalm nochmal gespürt. Den wollte er nochmal ziehen. So konnte er nochmal dafür werben, dass die Mannschaft jetzt zusammenrückt. Und das auf dem Rücken eines, natürlich Fußballers, aber allen voran Menschen in der Öffentlichkeit, das finde ich hart und gehört sich überhaupt nicht und ich verstehe es auch nicht.
Also ich kann den Frust und die Enttäuschung als Mensch Wollitz verstehen, dass ein Spieler, den er geholt hat, den er in ein oberes Regal geschoben hat, dass er sich dann gegen Cottbus entscheidet und dann für Hansa. Die Enttäuschung kann ich verstehen, aber trotzdem, und das muss man als professioneller Fußballverein und Trainer, das muss man alles intern klären, weil letztendlich haben wir jetzt hier nur Verlierer. Ne? Wir haben den Spieler als Verlierer, wir haben Wollitz als Verlierer, wir haben den Verein Energie Cottbus als Verlierer. Selbst Rostock ist ja ein Stück weit der Verlierer, weil sie jetzt in der Öffentlichkeit einen Spieler bekommen, der ja anscheinend nicht mehr alles für einen Verein gibt, obwohl er noch bei ihm unter Vertrag steht.
Übrigens, Veggi, was ich noch sagen will, Rostock hat ja diesen Wechsel, wenn es den gibt, überhaupt noch gar nicht verkündet. Also es gab ja gar nicht die offensichtliche Unruhe. Der Einzige, der diese Unruhe in die Öffentlichkeit getragen hat, war Pele Wollitz. Sonst keiner.
Ja, ich finde vor allen Dingen auch, was Yannick eben gesagt hat, es geht ja auch immer darum, wenn du selber sagst, ich möchte Respekt vorlegen. Du kannst ja zum Beispiel sagen, wir suspendieren Maximilian Kraus, weil einfach die Werte nicht mehr stimmen und wir haben das Gefühl, der ist schon bei einem anderen Verein. Genau. Das kannst du ja zum Beispiel machen. Ne? Dann wird natürlich drüber spekuliert werden und vielleicht, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, der Vorwurf, dass er nicht mehr an die Leistung kommt, ist völlig aus der Luft gegriffen, weil die Mannschaft hat sich ja schon auch so ein bisschen, da war jetzt keiner, der gesagt hat, ich habe es auch nicht verstanden, ich habe das nicht so gesehen. Also das würde er aber mit sich selber ausmachen müssen. Nur wenn ich Trainer einer Profimannschaft sehe und er spricht Spieltag 24 an, dann muss ich doch spätestens am Spieltag 27, wenn der 3 Wochen nur noch Scheißwerte hat, müssen wir jetzt eigentlich mit dir los. Ne? Und jetzt so zu tun, als wenn dieser Spieler absichtlich den Verein Cottbus sabotiert hat. Der hat ja auch gar nicht mehr so viel gespielt. Also der war in jedem Training dann anscheinend scheiße, der hat die Mitspieler beeinflusst. Das ist mir dann zu viel. Und ich habe bei Pele manchmal das Gefühl, der hat dann so ein Thema, da beißt er sich rein, da müsste irgendwann mal nach einer halben Stunde auf der PK einer sagen, Pele, jetzt hör mal auf, dem auf den Fuß treten oder sowas. Weil der hat sich ja gar nicht mehr eingekriegt am Ende.
Und das ist der Punkt. Er begann damit ja nicht nur auf der PK. Es gab am Abend zuvor eine Kinopremiere zu Energie Cottbus, gab es einen Film. Da hat er auch schon, ich glaube, ungefragt, einfach dieses Thema aufgeworfen. Er hat da eine Agenda, er fährt da eine Agenda. Und wir sind ja wirklich in Stadien unterwegs und sprechen mit Spielern. Ich habe mit keinem Spieler und ich habe mit einigen darüber gesprochen, die gesagt haben, das ist wunderbar. Ob da irgendwas, ob Kraus, was auch immer der da getan hat oder nicht, und man hört ja irgendwie, da wird noch was kommen nächste Woche. Trotz alledem, egal was da kommt, das machst du nicht. Und das muss ich Pele Wollitz ja auch fragen. Dann muss in Cottbus wohl seine letzte Station sein, weil mit der Art und Weise weiß ich nicht, wie er da nochmal irgendwie in einen anderen Verein, weil das ist nämlich die große Frage und die Klammer, die ich setzen will, wo ist eigentlich Energie Cottbus? Ja. Wo ist da der Präsident? Wo ist da der, was weiß ich?
Aber du hast eben gesagt, vielleicht hat er damit die Reihe nochmal geschlossen. Ich meine, sie haben ja in Rostock sehr, sehr gut gespielt, aber das sehe ich nicht. Ich sehe eher so, dass dass Pele total enttäuscht ist darüber, dass diese Chance irgendwie wegschien vor dem Rostock-Spiel. Und der sucht ja auch nach Gründen. Nachdem er gesagt hat, komm, wir wollen jetzt aufsteigen und so. Und vielleicht ist es wirklich so, ich kenne die Werte nicht, dass Kraus total nachgelassen hat, der ein wichtiger Spieler war, auch als Faktor, wenn er von außen kam. Aber er hat sich dann jetzt so da rein verbissen, jetzt ist nicht mehr Verletzungsproblem oder die Mannschaft hat über ihre Verhältnisse gespielt, kraftmäßig, ich habe ihren Fehler gemacht. Nein, es ist alles Kraus Schuld. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil dann hättest du ja auch als Trainer schon früher da mal eingreifen müssen. Und jetzt, also der spielt nur noch Scheiße, der ist schuld und jetzt geht der auch noch nach Rostock und hat den Geburtstag seiner Mutter gefeiert. Das ist mir in der Gesamtwucht, ist mir das einfach zu viel. Weil ein Spieler mit 20 Äpfeln, klar, man sagt immer, ein Fauler kann die anderen anstecken, das ist mir zu viel.
Ja, dann auch, ja, wir können hier tausend, dann die Geschichte zu erzählen mit, die haben das K abgeknibbelt und sowas. Da freut sich dann jeder. Da wird einer wirklich den Massen zum Fraß vorgeworfen. Und ich verstehe das nicht. Wie kommt der darauf? Der macht es nicht einmal, er macht es jeden Tag in jedes Mikrofon, was ihm vorgehalten wird, gegen einen Menschen öffentlich, der jetzt große Probleme hat, sich da dagegen zu stellen. Das finde ich einfach nur asozial. Das macht man nicht.
Und vor allem, das Buch ist ja noch nicht zu Ende geschrieben. Das wird ja jetzt bis zum Saisonende weitergetragen. Also da wird ja noch was kommen von Cottbus, das hast du ja schon gesagt.
Und es wird für immer bleiben. Genau. Für immer.
Mhm. Und man hätte es ganz anders lösen können, wenn man der Meinung ist, dann hätte man einfach sagen müssen, der Spieler Kraus ist disziplinarisch jetzt einfach gesperrt, er wird für uns nicht mehr spielen.
Fertig.
Dann hätte es natürlich auch Spekulationen gegeben, aber du hättest ihn nicht alleine zum Fraß vorgeworfen. Natürlich sickern dann irgendwann mal wieder Einzelheiten so. Aber wie es jetzt ist, dass der einfach öffentlich als Persona non grata, man hat ja das Gefühl, der muss die Stadt verlassen, das, finde ich, ist einfach einer drüber.
Und ich glaube, was uns ja so emotionalisiert, ist eben diese Verbundenheit zu einem Typen wie Pele Wollitz. Man denkt sich, das ist ein geiler Typ.
Ist er ja auch
eigentlich. Ja, ist ja. Mit dem kann man reden, mit dem kann man gerne auch ein Kaltgetränk. Der ist so lustig, ja, der ist so kultig, der ist zum Anfassen, der hat Energie Cottbus wieder zum Leben zurückgeholt, in den Profifußball, vielleicht in die zweite Liga. Und jetzt schwirrt da so ein Scheißdreck darüber, das ist völlig unnötig. Du hast es gesagt, es gibt nur Verlierer.
Auf der anderen Seite hat es ja den Effekt gehabt, dass die Mannschaft sich zusammengerauft hat und dann so ein Spiel in Rostock abgeliefert hat. Also ja. Sie glaubt wieder an das ganze Ding.
Absolut, da bin ich ja bei. Aber das kannst du ja auch machen, indem du intern sagst, wenn der sich wirklich sowas, da kannst du auch intern sagen, ganz ehrlich, der hat den Weg der Gruppe verlassen, den habe ich jetzt rausgeschmissen, ist ja auch ein Signal. Das musst du ja nicht öffentlich machen.
Und vor allem nicht achtmal.
Ja. Also nochmal, wir wissen nicht, was Kraus gemacht hat oder nicht. Nee. Und ich hätte im Vorhinein, als der bei uns war, gesagt, das ist ein cooler Typ. Und ich sage das eigentlich auch über Pele immer noch, weil ich den so lange kenne und schätze. Aber das muss nicht in dieser Art und Weise in der Öffentlichkeit
übrigens ausgetragen werden. Übrigens hier mit der gelben Karte und dann vielleicht gelb-rot mit dem Foul dann in Mannheim und sowas. Das sieht man auch. Also irgendwie will er dieses Rostock-Spiel nicht spielen und sowas. Also es ist nicht so, dass da nicht Dinge gewesen wären, die Pele Wollitz zu Recht hätte kritisieren können, aber doch bitteschön intern.
Genau, das ist, du hast gerade die Szene angesprochen. Es war letzter Spieltag gegen Mannheim bei dieser 2-4 Niederlage. Kraus kriegt eine gelbe Karte in der 90. plus 1. Und 20 Sekunden später geht er nochmal richtig hart in den Zweikampf und du merkst schon so, Junge, ihr spielt nächste Woche gegen Rostock, ne? Hol dir mal keine gelb-rote ab. Und es wirkt so, als ob er das bewusst gemacht hat oder er wollte sich schützen vor diesem Spiel, weil es anscheinend vorher nicht geklärt war zwischen ihm, Rostock und Cottbus. Und das ist für mich ein Stück weit auch unprofessionell dann vom Spieler, ja, weil du einfach...
Klar, natürlich. Das ist wie Neymar, der immer gesperrt fehlt, wenn seine Schwester Geburtstag hat. Das ist scheiße.
Du kannst ja auch einen Spieler suspendieren, darum geht es ja nicht. Aber du müsstest ihm ja in dem Fall wirklich nachweisen, der will sich für dieses Spiel eine Karte abholen. Dann ist übrigens auch 90 plus 1 ein relativ später Zeitpunkt, muss man dann auch sagen. Ne? Ich würde mich hier als Spieler auch immer versuchen, bestmöglich zu verabschieden. Ich würde gerne mit Cottbus aufsteigen, würde da als Volksheld gehen und zu meiner nächsten Station. Also das kann ich gar nicht verstehen. Und ich sage auch nicht, ich kenne den Kraus überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob da was dran ist. Das will ich gar nicht sagen. Aber du kannst, dann suspendier den. Punkt aus. Aber das Öffentliche finde ich schwierig. Und das ist auch übrigens nicht so, das sage ich auch ganz bewusst, weil ja dann noch oft gesagt wird, ja, das habt ihr Medien so groß aufgebauscht. Wenn ich in der Stunde PK 40 Minuten darüber rede, da hat es keiner aufgebauscht.
Fakt ist nur, wenn sie wirklich das schaffen sollten oder aufsteigen in die zweite Liga, dann gerät das alles wieder total in den Hintergrund. Dann ist Pele Wollitz natürlich der gefeierte Held.
Und die T-Shirts von Cottbus, da steht dann K in Klammern raus aus Liga 3. Könnt ihr gerne haben. Dankeschön.
Wir kommen mal zu unserem Kulturattaché in diesem Podcast. Der schönste Elektroautobesitzer im Großraum Hürth-Efferen, Spitzname der Pfau. Deswegen auch Stefano Pavone, beziehungsweise Pavone E. Stefan Fuckert ist nicht nur Moderator bei Magenta Sport, sondern eben auch wichtiger Bestandteil dieses Podcasts. Der liefert wöchentlich und der liebe Stefan war gestern in Köln, da wo ja bald die Ära von Olaf Janssen zu Ende geht. Der Trainer geht nach Sandhausen, das wissen wir jetzt auch. Und Stefan Fuckert hat deswegen mal den Puls gefühlt bei allen Viktorianern und drumherum.
Der Höhenberg verdrückt ein Tränchen für Olaf Janssen und ist gleichzeitig entsetzt.
Ja, ich bin traurig und werde ihn vermissen.
Schock, gar keine Frage.
Ich finde es total schade und ich hoffe, dass er natürlich da auch Erfolg hat, aber lieber wäre er hier geblieben. Das wäre für mich der größte Wunsch gewesen.
Für mich dachte er, geht zur FC. Sandhausen, Überraschung, hoch drei.
Olaf Janssen zu Sandhausen. So, ja. Neben der Papstwahl und Friedrich Merz zum Bundeskanzler, der dritte Schock in dieser Woche?
Schock nicht, aber ich kann es nachvollziehen, weil er gesagt hat, er möchte gerne mit Nachwuchsspielern arbeiten und Sandhausen, glaube ich, das Konzept von Victoria kopieren möchte.
Ich habe Olaf Janssen selten so emotional erlebt wie heute Abend. Und da kommen ja noch ein paar Spiele, wo ein paar Tränchen fließen können. Mittelrhein-Pokalfinale und so weiter. Und ich glaube auch, dass er die Entscheidung für Sandhausen schon vor einigen Wochen getroffen hat, als der Abstieg noch gar nicht feststand. Und ich glaube, es wird auch immer mehr deutlich, dass es für Olaf Janssen gar nicht darum ging, dass er sich jetzt ligenmäßig verbessert. Also zweite Liga, dritte Liga und zu irgendeinem großen Verein wechselt, wo er mehr Geld bekommt. Irgendwas. Ich glaube, ihm ging es wirklich darum, dass er nochmal so etwas wie hier in Köln diese 4,5 Jahre bekommt. Ein Verein, wo er seine Vision von Fußball verwirklichen kann. Auf jeden Fall merkt man, es ist eine bewusste Entscheidung für Sandhausen und keine Ad-hoc-Entscheidung.
Ich bin geschockt, enttäuscht, weil es auf einmal so analytisch seriös wurde.
Ja, das, also ganz das ehrlich, haben wir aber nicht gesagt. Dafür brauchen wir den Fuckert der Woche nicht. Das haben wir so nicht bestellt. Was ist denn das?
Das war der Fuckert der Woche. Der Fuckert der Woche wurde präsentiert von E-Autos. E-Autos, weil es nicht immer schnell gehen muss.
Also, es kann ja jeder seine eigene Interpretation haben, aber ich sehe es echt anders. Ich glaube schon, dass Olaf Janssen diesen Weg gewählt hat, um zu sagen, ich möchte mich nochmal verbessern. Also du gehst jetzt nicht vom Höhenberg zum Hartwald, weil du nochmal ein Jugendkonzept aufsetzen möchtest. Es könnte natürlich sein, was er sagt, vielleicht hat er sich entschieden zu einem Zeitpunkt, als er dachte, Sandhausen hält irgendwie noch die Klasse.
Wann war das?
Naja, das war ja vor zwei Monaten hättest du das ja schon auch noch für möglich gehalten. Ich finde... Mir fehlt auf den ersten Blick irgendwo der Zugriff, warum das Sinn machen soll. Ich hätte gedacht, das ist mit seiner Leistung bei der Viktoria einer, der einen guten Verein in der dritten Liga bekommen kann. Zum Beispiel ein Rüdiger Ziel, das nach der Saison zurückgetreten wäre, zu sagen, ich gehe nach Saarbrücken oder sowas. Mhm. Vielleicht hat er auf zweite Liga unten irgendwo vielleicht Fürth oder sowas. Fürth setzt übrigens auch auf die Jugend gehofft. Aber Sandhausen, bei allem Respekt, was die jetzt machen wollen, es interessiert halt keine Sau. Da sind 1500 Zuschauer nächstes Jahr in der Regionalliga Südwest. Irgendwie ist die Geschichte Sandhausen noch ausbezahlt.
Auserzählt.
Das habe ich ausbezahlt gesagt. Auserzählt, genau.
Schön, dass ich dir auch mal helfen kann.
Ja, klar. Ich glaube, dass es sicherlich monetär interessant ist und das ist auch gar nicht schlimm. Aber ich finde, mit der vierten Liga und Sandhausen schießt du dich jetzt so ein bisschen noch aus dem Blickfeld.
Ja, tut mir auch leid. Hätte ich gehofft, dass da mehr kommt. Aber ganz ehrlich, Stefan Fuckert hat gestern wir haben gestern den journalistischsten Stefan Fuckert aller Zeiten erlebt und können nur appellieren, lass es sein. Er hat mit Franz Wunderlich ein Interview geführt und Franz Wunderlich in seiner kölsche Art hat im Prinzip mitgeteilt, der hat nichts anderes, der Junge. Ja, ist das kölsch? Hört sich das kölsch an?
Ja, ja? Es geht ja so in die Richtung. Ja. Ich glaube, die Kölner würden einfach die Hände beim Kopf, aber...
Also, Briefmarke auf den Arsch und fort damit.
Das ist Kalmund.
Das ist Kalli.
Ja.
Der kommt aus Frechen.
Jetzt machen wir einmal die Frage der Woche, oder? Weil dann muss Veggie weg.
Ja, sehr gute Idee.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Frage von euch aus der Community. Ihr könnt sie einschicken auf unser 4:3 Handy. Die Nummer steht in den Shownotes. Manchmal kommt die Frage der Woche aber auch im entferntesten Sinne auch aus dem Kollegenkreis und das ist auch heute der Fall.
Moin und Servus, hier ist Lukas Feldhaus aus der Basketballredaktion von Magenta Sport und ich habe mal sozusagen eine Crossover-Frage an die Fußballabteilung als Frage der Woche. Und zwar in der ersten Saison der Basketball-Bundesliga 1966-1967 nahmen zwei Clubs teil, die heute in der dritten Liga Fußball spielen. Und ja, da ist meine Frage, welche Clubs waren das wohl? Einen Tipp habe ich parat. Und zwar, der eine Club spielte damals in der Nordstaffel und der andere spielte in der Südstaffel. Genau, und das ist so mein Tipp. Damals war die Basketball-Bundesliga noch in Nord- und Südstaffel eingeteilt. Da bin ich mal gespannt, ob ihr darauf kommt. Ich glaube, das ist jetzt kein Tipp, denn darauf kann man ja jetzt nicht zurückführen, welcher Club es ist. Mit dem einen sympathisiere ich und mit dem anderen sympathisiert mein Vater. Ich bin sehr gespannt, ob ihr auf die Antwort kommt.
Also hier wird hektisch geblättert,
Ich
natürlich
würde
nicht, um es zu recherchieren, sondern um mal kurz die Drittligatabelle
Wer spielt
aufzurufen.
Da nochmal?
Wer hat denn eine Basketballabteilung?
Also ich würde sagen, VfL Osnabrück würde ich. Nee, 66 war ja, gab es ja noch, war ja Deutschland noch geteilt.
Ach, okay.
Wenn ich das nur so sagen darf.
Das wusste ich nicht. Das kommt jetzt überraschend.
Also ich würde jetzt einfach sagen Osnabrück, weil ich habe irgendwie das Gefühl, da oben in Quakenbrück, die spielen ja auch viel Basketball da oben in
ja,
der
ja,
Gegend.
TSV Quakenbrück, da war ich sogar mal damals mit den NVV Lions in Mönchengladbach, zweite Liga.
Also gehen wir es doch mal durch. Bielefeld glaube ich irgendwie nicht. Dresden, Cottbus haben wir gerade gesagt und Rostock scheiden aus. Saarbrücken glaube ich auch nicht. Die fickende Basketballabteilung, das war Saturn Köln. Ne, das war nicht so. Rot-Weiß Essen, Verl. Also wenn ich sage Nord-Osnabrück, dann könnte ich mir fast vorstellen, dass 60 irgendwie eine Basketballabteilung
hat. Ja, oder Unterhaching.
Oder Unterhaching. Aber
in
die
nicht,
sind ja im Bobfahren, sind die gut.
Ja.
Sandhausen, damals mit Olaf Janssen beim Basketball. Ich weiß es nicht. Der Waldhof, ne, oder?
Es ist ja TSV 1860 München
ja,
und damals war es ja auch TSV Bayern.
Lass uns auf die Löwen gehen. Die haben
ja.
so viele.
Ja, es sind ja zwei. Wir brauchen zwei.
Ja, klar.
Ach, Osnabrück
also ich würde sagen, Osnabrück und die Löwen.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Ich finde es eine geile Frage, muss ich ehrlich
ja.
sagen.
Toll, danke.
Aber haben die immer noch Basketballabteilungen oder ist?
Nee. Ich glaube, der TSV, ich meine, das
die haben alles Boxen,
die haben alles
ja.
Kegeln.
Also ich verfolge die Tischtennisabteilung vom 1. FC Saarbrücken. Die sind ja richtig gut im Tischtennis.
Ja, klar. Aber Lino Strasser ja auch fährt für den TSV 1860.
Stimmt.
Ja.
Ja. Ja, dann gibt's hier die Antwort.
Ja, und hier kommt die Auflösung. Die Clubs sind einmal in der Nordstaffel der VfL Osnabrück, der Lieblingsclub meines Vaters. Das ist nicht weit weg von hier. Und der andere Club ist der TSV 1860.
Jawohl! Das ist stark!
Übrigens auch mit Borussia Mönchengladbach, aber auch mit 1860. Genau, und diese beiden Clubs spielten damals in der ersten Saison der Basketball-Bundesliga erstklassig. Der VfL Osnabrück hat sogar alle Spiele gewonnen in der Hauptrunde und scheiterte erst im Finale an Gießen. Ja, vielen Dank nochmal für eure Show und ja, macht weiter so. Ich hätte vor ein paar Wochen noch dazu geneigt zu sagen, dass TSV 1860 lieber wieder mit Basketball anfangen sollte, aber das hat sich ja jetzt wieder ein bisschen beruhigt und auch in Osnabrück.
Humor hat er und gute Frage.
Ja, super.
Liebe Grüße, Dankeschön.
Der USC Gießen war das doch, glaube ich.
Also
damals.
Als ich die Frage gehört habe, dachte ich mir so, oh Gott, die können wir nie im Leben beantworten. Und jetzt fühlt es sich so an wie der SV Waldhof Mannheim, der Sieg gegen Dresden am Wochenende.
Ja.
Also, du hast mit nichts gerechnet, aber jetzt
gut,
haben wir es gezogen.
Ja. Also ich muss sagen, ich bin immer stolz auf uns, aber das war jetzt eine Frage der Woche, das macht mich irgendwie so richtig happy.
Ja.
Ich schwebe einfach weiter nach dem Aufstieg.
Ja. Wir sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt, das kann man sagen.
Apropos Löwen, wenn wir schon beim Thema sind, gerade veröffentlicht, Florian Niederlechner.
Genau.
Kommt in die Liga.
Das ist übrigens mit Kevin Folland, wie mein Kollege mal gesagt hat, mit Folland zusammen, Niederlechner vom Arbeitsethos, das ist für die Löwen absoluter Top-Favorit für die nächste Saison, neben Hansa Rostock.
Ab jetzt Top-Favorit.
Ich mach's ungern heute mal früher zu gehen, Jungs, aber ich muss.
Aber sind wir auch schon durch, oder?
Nee, ich
haben wir noch was. Ich
hab
noch was.
Der Blick geht zu Yannick, der entscheidet das.
Wir haben noch einen kleinen Ausblick auf den Spieltag, den 38., aber das kriegen wir auch ohne Veggie.
Veggie ist in Cottbus.
Veggie fährt schon los.
Je nachdem, ob Pille Wollitz.
Fuckert fährt mich nach Cottbus. Ab heute.
Bitteschön,
super. Ja, und wir können ja nochmal einen kleinen Blick vorauswerfen auf den 38. Spieltag. Besonderheit, Samstag, alle Spiele parallel, die Konferenz beginnt schon um 12.45 Uhr, also Wecker stellen.
Und Anstoß ist 13.30
Uhr? 13.30 Uhr, genau. Und alle Spiele parallel, Spannung oben wie unten, also wer wird Meister, das ist ja die große Frage, wer wird noch Dritter?
Da habe ich jetzt eine Fachfrage, ich hoffe, du kannst sie beantworten, in Sachen Meisterentscheidung. Ist denn in beiden Stadien der Pokal vorhanden oder gibt es nur einen?
Das ist jetzt eine logistische Meisterleistung des DFB. Die haben wahrscheinlich ein, wie nennt man das?
Duplikat.
Ein Duplikat.
Ja klar, und das steht beim zweiten natürlich.
Würde ich auch sagen. Ja. Das gleiche gilt ja auch für die Torjägerkanone. Da können ja, da Ferner hat 18 Tore, Kai hat mittlerweile 18 Tore. Auch da muss es ja zwei unterschiedliche Kanonen geben. Es kann ja auch sein, dass irgendeiner 4, 5 Tore schießt, aber ich glaube, eine wird in Dresden sein. Ich weiß gar nicht, wo Wiesbaden spielt.
Du könntest ja auch vielleicht noch eine dritte, weil Gröning und Zigerci spielen ja gegeneinander. Wie hast du die da auch noch stehen?
Wiesbaden zu Hause gegen Aachen.
Ja, das sind die großen.
Und Berkantas hat 12, der braucht 6 Tore, da könntest du eigentlich auch noch eine nach Ferl schicken.
Das wird nichts mehr. Aber in der Tat kann es ja sein, dass Kaya wirklich die Kanone gewinnt und dann ist es weiterhin so, dass dass der Fluch weitergeht, dass der Torjäger der dritten Liga nicht aufsteigt mit seiner Mannschaft.
Das hättest du gerne, ne? Zumindest ja, das ja, bleibt. Jetzt, genau. Weg ist. Ja.
Und was glaubt ihr, wer holt die Relegation?
Also ich glaube an den FCS. Ich glaube wirklich daran, dass der FCS, wie wir es eben beschrieben haben, die Dortmunder überfahren wird, sehr, sehr früh, sehr, sehr hoch führen wird und dann muss Cottbus gucken, dass sie irgendwie gewinnen.
Ich glaube auch, dass es am Ende ums Torverhältnis geht. Wer das allerdings am Ende ist, das möchte ich nicht hier in der Öffentlichkeit preisgeben, denn ich weiß es auch nicht.
Nicht spoilern.
Nee. Ich weiß es schon, aber ich darf es noch nicht verraten.
Das wird also ein spannender Samstag. Wir sind dann auch alle irgendwo unterwegs und danach geht es ja noch weiter. Dann wirft das Pokalfinale schon seine Schatten voraus. Da laufen die Planungen im Hintergrund auf Hochtouren,
absolut,
wie man so schön sagt.
Absolut, ja. Veggi hat schon einiges eingespielt. ja, dürfen wir eigentlich schon verraten, dass wir am Freitag, oder ist das eine Überraschung? Also weiß derjenige, dass wir auch dahin kommen?
Ja, natürlich, weiß der Flotti Bescheid.
Ja, das wusste ich. Ich habe gestern mit ihm geredet und war eher kryptisch, aber gut, dann weiß der Bescheid.
Ich glaube, wir haben das hier auch im Podcast schon ein paar Mal gesagt.
Ach so, Flotti, wir kommen zum Finale. Haben ja leider jetzt im Elfmeterschießen verloren. Aber genau diese Niederlage wird dafür sorgen, dass sie den Pokal holen.
Genau, am Freitagabend vorm DFB-Pokalfinale das U19-Pokalfinale. Werder Bremen gegen Karlsruhe und im Trainerstaff von Werder Bremen ist ja unser Magenta-Sportexperte Daniel Flottmann, den wir da ein bisschen supporten werden. Und dann ist Samstag das Finale mit allem Zip und Zap, mit Senf an der Decke.
Es gibt Lachs.
Da sind wir in der Stadt unterwegs. Wann ist Anstoß eigentlich vom Pokalfinale?
Weiß ich gar nicht. 20 Uhr.
Also so früh ist
warum
das schon.
Auch immer. Okay. Hat sich, ja, damit die Kids das auch noch sehen können.
Ah, ja,
ne?
Ja, und was ist mit der Tagesschau? Ja. Das ist natürlich...
Wird ja am ZDF übertragen.
Ja, aber...
Hier, läuft parallel. Gary Paumann wird ja kommentieren, unser ehemaliger Kollege.
Den haben wir in Bielefeld getroffen.
Der hat schon vorrecherchiert, ne?
Genau, ja, dem drücken wir die Daumen dafür. Mhm. Was wollte ich noch sagen?
Jetzt erstmal eine schöne Woche erleben, schön viel Sonnenschein, Samstag, Konferenz gucken. Jubel, Trubel, Heiterkeit und ganz viele negative Emotionen vielleicht auch. Und dann...
Und Sonntag dann noch gucken, wer steigt auf, wer steigt ab, ne, in der Zweitliga-Konferenz, da wäre ich dann auch zugegen. Wollte ich jetzt einfach mal.
Bist du beim FC oder bist du in...
Ich mache das Spiel von Paderborn in der Konferenz. Das letzte Spiel von Kwasniok. Und es wird so brutal interessant. Ich bin wirklich gespannt, was Elversberg macht, die so abrocken. Also den kann man nur Horst Steffen, also eigentlich jeder, der einen Trainer sucht, müsste auf Horst Steffen kommen. Und der wird sich sagen, ich bleib hier, liebe Freunde.
Hat sich wahrscheinlich durchgesetzt gegen Janssen beim Casting in Sandhausen. Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine schöne Woche. Und liebe Grüße aus den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal.
Tschüss.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Vereinchen.